Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Joanneum, Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Throughout the Commonwealth of Australia, the greatest animal pest of all is the rabbit. Rabbits are there in their tens of millions, eating the countryside bare and doing untold damage to agriculture.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um ein ökologisches Problem. Immer mehr Tier- und Pflanzenarten werden in neue Gebiete eingeschleppt und sorgen dort mitunter für große Schwierigkeiten. Wie gefährlich sind invasive Arten für Umwelt und Menschen?
Wenn es um die Ausbreitung nicht heimischer Tier- und Pflanzenarten geht, da greifen Ökologinnen und Ökologen mitunter zu drastischen Worten. Von biologischen Invasoren ist da die Rede, von gebietsfremden Arten, die zur ökologischen Bedrohung werden könnten. Und tatsächlich handelt es sich um ein weltweit schnell wachsendes Problem. Immer mehr Spezies werden vor allem durch den globalen Warenverkehr und durch unsere Reisetätigkeiten in neue Gebiete eingeschleppt, wo sie sich oft schnell ausbreiten und gegen die einheimischen Konkurrenz durchsetzen können.
Invasive Arten sind inzwischen fast überall zu finden. Auch in Österreich wuchernde Pflanzen, zum Beispiel wie das drüsige Springkraut, das ursprünglich vom indischen Subkontinent als Zierpflanze nach Europa gebracht wurde, haben sich inzwischen so stark ausgebreitet, dass immer mehr andere Pflanzenarten dadurch in Bedrängnis kommen. Oder zum Beispiel der asiatische Marienkäfer. Auch dieser ursprünglich in Zentral- und Ostasien heimische Käfer wurde absichtlich nach Europa gebracht, nämlich deshalb, weil er Blattläuse frisst und zur Schädlingskontrolle in der Landwirtschaft in Glashäusern eingesetzt wurde. Aber einmal ins Freiland entkommen, hat sich dieses Insekt sehr schnell ausgebreitet und bringt inzwischen auch heimische Marienkäfer in Bedrängnis.
Andere eingeschleppte Arten sorgen für recht große wirtschaftliche Schäden oder gefährden sogar unsere Gesundheit. Insekten wie die asiatische Tigermücke bringen gefährliche Infektionskrankheiten mit. Sie können etwa das Denguefieber oder Zika übertragen und sind inzwischen auch in ganz Österreich anzutreffen.
Das sind jetzt nur einige von sehr vielen Beispielen für problematische Arten, die von Menschen in neue Gebiete eingebracht wurden, manchmal absichtlich, sehr oft auch unabsichtlich und unbemerkt. Wie groß dieses Problem insgesamt ist, untersucht auch die UN-Organisation Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, besser bekannt als der Weltbiodiversitätsrat. Und kürzlich hat der Weltbiodiversitätsrat den bisher umfangreichsten Bericht zu invasiven Arten vorgelegt, der zu einem drastischen Ergebnis kommt. Bioinvasoren sind demnach ein Hauptfaktor für das globale Artensterben. Bei uns im Studio ist heute der Ökologe Sven Bacher von der Schweizer Universität Freiburg, der an diesem Bericht mitgearbeitet hat und die Ergebnisse bei einer Veranstaltung der Akademie der Wissenschaften in Wien präsentiert. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, Sven.
Danke für die Einladung.
Sven, was zeigt denn der aktuelle Bericht über das Ausmaß des Problems? Wie viele invasive Arten gibt es denn bisher?
Also die Ergebnisse des Berichts kann man eigentlich folgendermaßen zusammenfassen. Wir haben ein großes Problem. Ich kann gleich etwas zu den Zahlen sagen. Dieses Problem ist sehr, sehr schnell am Wachsen. Aber die gute Nachricht ist, wir haben im Prinzip auch Ideen, oder auch Möglichkeiten, auch erprobte Möglichkeiten, wie wir mit dem Problem umgehen können. So, zu den Zahlen. Genau wie viele invasive Arten es eigentlich gibt, wissen wir nicht auf der Welt. Die Information ist relativ lückig. Aber wir haben Informationen gefunden für fast 40.000 Arten, die gebietsfremd sind. Das heißt also, die vom Menschen in Gebiete verschleppt wurden, direkt oder indirekt. an denen sie vorher noch nie vorkamen. Also 40.000 Arten weltweit, grob geschätzt. Und von denen sind etwa 10% über alle Gruppen hinweg invasiv. Invasiv heißt in diesem Fall für uns, dass sie nachgewiesenermaßen, also da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachgeschaut, dass sie nachgewiesenermaßen einen Schaden für die einheimischen Arten, für die Biodiversität darstellen. Also 4.000 Arten. Aber dazu muss ich sagen, die Datenlage ist sehr lückenhaft. Das ist nur das, was wir dokumentieren können. Wir rechnen also mit einer sehr hohen Dunkelziffer.
Kann man davon ausgehen, dass bei den sehr vielen anderen Arten, die jetzt noch nicht als invasiv gelten, aber schon in neue Gebiete vorgedrungen sind, davon ausgehen, dass da auch etliche dabei sind, die zum Problem werden könnten in Zukunft?
Ja, durchaus, durchaus. Und viele Arten zeigen zum Beispiel ihre Effekte nicht sofort. Das heißt, wenn eine Art irgendwo auftritt, dann kommt sie normalerweise in geringen Dichten vor. Dann wird sie eher als Kuriosität behandelt. Und es gibt auch Leute, die sich dann freuen. Schau mal, was ich entdeckt habe. Aber wenn dann Arten sich stark vermehren oder halt wenn ihnen genügend Zeit gegeben wird, dann zeigt sich auch, dass sie nicht ohne Kosten sozusagen für die Natur und teilweise halt auch für den Menschen sich dort ansiedeln, sondern dann können sie halt auch anfangen, einheimische Arten zu verdrängen, wie ihr das eben gerade schön zusammengefasst habt, oder halt auch zum direkten Aussterben von Arten führen.
Ist es manchmal auch schwierig, das festzustellen, wie die Auswirkung überhaupt ist? Vielleicht haben manche Spezies negative Auswirkungen, aber vielleicht sogar auch positive?
Sehr gutes Stichwort, positive Auswirkung. Zuerst zu dem ersten Teil deiner Frage. Es ist schwierig festzustellen, und zwar aus mehreren Gründen. Die einheimischen Arten werden natürlich auch nicht alle beobachtet. Es gibt so viele einheimische Arten, gerade so von sehr kleinen Arten, bodenbewohnende Arten oder kleine Insekten und was wir nicht alles haben, die wahnsinnig wichtige Rollen in der Natur spielen für die Naturkreisläufe, dass unsere Ökosysteme so funktionieren, wie sie das tun. Aber viele von denen werden gar nie beobachtet. Wenn jetzt gebietsfremde Arten kommen und diese Arten verdrängen, dann kann das sehr lange Zeit passieren, ohne dass das jemand bemerkt. Das heißt nicht, dass der Schaden nicht da ist. Das heißt einfach, wir sehen ihn nicht direkt oder wir können auch die Ursache nicht sofort erkennen. Wir sehen vielleicht irgendeine Umweltveränderung. Wir sehen, der Boden ist nicht so fruchtbar oder irgendetwas, aber wir wissen nicht, weshalb. Das ist Nummer eins, weshalb das nicht sofort bekannt wird. Nummer zwei ist, viele Arten zeigen ihre Effekte erst nach einer gewissen Zeit. Es gibt also eine sogenannte Verzögerung, eine Zeitverzögerung zwischen dem Einführen und dem Etablieren einer Art und dem Auftreten von diesen Effekten. Und das ist auch sehr, sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen Organismen. Zum Beispiel Bäume haben diese Verzögerungsphase von mehreren Jahrzehnten bis zu einem Jahrhundert. Das heißt, wir haben erst 100 Jahre nach der Einführung das Auftreten der Effekte und dann ist es sehr schwierig, mit dem Problem umzugehen natürlich auch.
Viele invasive Arten historisch gesehen wurden ja tatsächlich mit Absicht eingebracht. Zum Beispiel Pflanzen, die als Tierpflanzen in andere Erdteile gebracht wurden oder Tiere, die für die Jagd als nützlich, als positiv gesehen wurden, die dann auf andere Kontinente verbracht wurden und dann sich später zu einem großen Problem entwickelt haben. Ist das inzwischen nach wie vor ein großes Problem, diese absichtliche Ausbringung, oder ist eigentlich das unabsichtliche Verschleppen inzwischen eher der Hauptfaktor?
Es gibt einige Gruppen, die hauptsächlich absichtlich eingeführt werden und andere Gruppen werden hauptsächlich unabsichtlich eingeführt. Zu den absichtlich eingeführten Gruppen zählen zum Beispiel die Wirbeltiere wie Vögel oder Säugetiere, auch Fische, die dann genutzt werden kommerziell. Das ist immer noch der Hauptfaktor, wie diese Gruppen an einen anderen Ort kommen. Aber auch die Pflanzen in unserem Garten oder auch die Pflanzen in botanischen Gärten, die dort gehalten werden, die sind auch absichtlich eingeführt, werden dann in Gefangenschaft gehalten. Sie werden also kontrolliert irgendwie auf einem Gebiet gehalten oder jedenfalls versucht man das. Und sie entkommen dann von dort häufig in die Umwelt. Und das sind tatsächlich auch heutzutage noch die vorherrschenden Wege, wie solche Arten gebietsfremd werden. Andere Artengruppen, wie zum Beispiel Insekten, oder irgendwelche Weichtiere, Würmer oder so etwas, die möchte man nicht unbedingt. Da gibt es nur einen kleinen Markt dafür, die absichtlich einzuführen. Es gibt es auch im Internet. Es wird zunehmend zum Beispiel, gibt es einen Markt für Ameisen als Haustiere oder für Spinnen oder so etwas. Also sehr exotische Tiere, die man auch hauptsächlich deswegen haben möchte, weil der Nachbar sie nicht hat, dass man damit posen kann, dass man zeigen kann, boah, toll hier, was ich alles habe. Und auch dort sehen wir in sehr bedenklichem Ausmaß, dass der Handel oder dass im Handel mit solchen Tiergruppen hauptsächlich die invasiven Arten stärker dominieren, als man per Zufall erwarten würde. Also die invasiven Arten sind häufig diejenigen Arten, die eher gehandelt werden als die nicht invasiven Arten.
Bevor wir noch mehr über die Folgen dieser Entwicklung sprechen, würde mich noch interessieren, wie der Bericht, den du zuvor erwähnt hast, zustande gekommen ist. Wie geht der Weltbiodiversitätsrat da eigentlich genau vor, die Zahlen von invasiven Arten zu erheben? Und woraus ergeben sich auch diese Datenlücken, die du vorhin angesprochen hast?
Der Bericht von IPBES ist so, dass die Organisation anfängt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu rekrutieren, global, und dabei versucht, möglichst eine Balance in Diversität und Beteiligung von verschiedenen Wertesystemen und so weiter zu halten bei dem Autorenteam, was wir dann nachher haben. Und danach ist es so, also wir bekommen einen Auftrag, uns zum Beispiel, wir sollen einen Bericht über die invasiven Arten schreiben. Und dann sagen sie uns auch gleich, was invasive Arten für sie heißen soll. Da haben wir also relativ einen engen Spielraum. Und danach ist alles selbst organisiert. Danach teilt man sich auf und bespricht, wie dieser Bericht gegliedert sein soll. Und die Autorenteams werden dann gebildet für die einzelnen Kapitel. Und ich habe in dem Kapitel über die Auswirkungen von invasiven Arten mitgearbeitet. Da hatte ich mit zwei Kolleginnen und einem Kolleginnen und Kollegen die Koordination eines Autorenteams, das im Kern aus einem Dutzend Autorinnen bestand. Und wir haben dann Hilfe von insgesamt 100 verschiedenen Personen weltweit angefordert und die uns Daten geliefert haben, und wir haben eine Datenbank erstellt über die bekannten Auswirkungen von invasiven Arten weltweit in allen Regionen und in allen Organismengruppen.
Wenn wir schon bei den Auswirkungen sind, wir haben ja schon mehrere Bereiche angesprochen, in denen eingeschleppte Arten Gefahren sein können. Der Bericht betont ja ganz stark vor allem die Rolle von Bioinvasoren beim Artensterben. Was lässt sich denn dazu sagen?
Also das Artensterben ist auch wieder einer dieser Punkte, die nicht gut bekannt sind. Es ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, ob eine Art ausgestorben ist oder ob sie einfach so selten ist, dass man sie nicht häufig findet oder nicht mehr findet oder dass halt niemand guckt. Genau, also deswegen, unsere Informationen zum Artensterben sind sehr lückig. Es gibt aus dem globalen Biodiversitätsbericht vom Weltbiodiversitätsrat, der ist vor 5 Jahren erschienen, gibt es eine Schätzung, dass etwa 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Nicht, dass sie ausgestorben sind, sie sind bedroht. Und diese Zahl ist eine der Kernzahlen, die damals hängen geblieben sind. Wir haben uns in unserem Bericht darauf beschränkt, diejenigen Arten zu dokumentieren, von denen wir wissen, dass sie ausgestorben sind. Das ist die Weltnaturschutzorganisation IUCN, International Union for Conservation of Nature, die führt eine Datenbank seit vielen Jahren über unser Wissen von solchen Aussterbeereignissen. Und da sind etwa 1000 Arten dokumentiert, von denen wir wissen, dass die in den letzten 500 Jahren ausgestorben sind. Und wenn wir uns dort die Ursachen anschauen, dann stellen wir fest, dass bei diesen Aussterbeereignissen, die belegt sind, in 60% invasive Arten beteiligt waren. Teilweise alleine, teilweise im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die genannt werden. Auch das ist wieder eine Sache, die schwierig nachzuweisen ist, warum genau eine Art ausgestorben ist. Besonders, wenn dieses Aussterbeereignis weit in der Vergangenheit liegt. Also vor 100 Jahren, da ist die Datenlage, die wir jetzt noch haben, sehr, sehr dünn, sagen wir so.
Und bei den invasiven Arten, sind da eigentlich alle gleich schlecht oder gibt es da welche, die besonders problematisch sind? Gibt es vielleicht irgendwelche Tier- oder Pflanzengruppen, die, wenn sie invasiv werden, besonders stark zum Problem werden können? Oder gibt es Best of Böse oder sind alle gleich schlimm?
Top 10. Ich möchte vielleicht noch einmal auf die Dimensionen hinweisen. Wir haben etwa 40.000 Arten, von denen wir wissen, dass sie an Orten vorkommen, wo sie nicht hingehören, durch den Menschen. So. Und wir wissen, dass etwa 10% von denen nachgewiesenermaßen Probleme haben. Das heißt umgekehrt auch, 90% machen entweder keine Probleme oder zumindest nicht so offensichtliche Probleme, als dass wir jetzt direkt alarmiert sind. Das heißt schon mal, nicht jede Art, nicht jede gebietsfremde Art ist per se schlecht. So etwas. Es handelt sich um eine Untergruppe, eine kleine. Und auch bei denen kann man natürlich Unterschiede machen, je nachdem, wie man diese Auswirkungen bewertet. Das ist auch nicht ganz klar, wonach wir uns dort richten sollen, also welche Kriterien es gibt. Wenn man eine Art hat, die zum Aussterben von einheimischen Arten führt, ist die Lage klar. Das kann man sagen, das ist unerwünscht. Aber wenn die Art zum Beispiel nur Parameter in der Umwelt verändert. Also zum Beispiel eine Pflanze, die Stickstoff mit ihren Wurzeln fixiert, eine gebietsfremde Art, sodass der Stickstoffgehalt des Bodens steigt, dass mehr Dünger, natürlicher Dünger sozusagen im Boden vorhanden ist. Das kann man messen, ist eine Veränderung. Das hat Konsequenzen, auch für einheimische Arten. Das ist sehr schwer zu beurteilen. Ist das schlecht? Wollen wir das nicht? Wenn der Boden, solche chemischen Parameter, die sind nicht klar, wie wir die eigentlich bewerten sollen. Und viele von diesen Veränderungen sind derartiger Natur, dass wir sie nicht unbedingt ganz, ganz klar als schlecht oder gut beschreiben. In dem Zusammenhang kann man natürlich auch sagen, wenn jetzt der Stickstoffgehalt im Boden steigt und wir damit mehr Dünger im Boden haben, dann gibt es auch einheimische Arten, die davon profitieren. Für diese wäre dann
ein positiver Effekt gegeben, ja.
Exakt. Da kann man sehr gut argumentieren, auch naturschutzlich kann man sagen, es profitieren einheimische Arten dabei.
Ja, viel klarer ist der Fall bei Arten, die andere Arten an den Rande des Aussterbens bringen oder sogar darüber hinaus. Was lässt sich denn da sagen, vielleicht auch in Europa? Was sind denn da besonders problematische Spezies, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die hier ganz eindeutig die Biodiversität zu verringern drohen?
Gerade in Europa gibt es nicht so viele Aussterbeereignisse, die dokumentiert sind. Es gibt sie auch. Und auch dort sind invasive Arten daran beteiligt gewesen. Es handelt sich dabei häufig um regional begrenzte Arten, die nur auf kleinem Raum vorkamen. Es gibt Beispiele von Fischen, die nur in bestimmten Ästuarien vorkamen, die dann dort mit dem Eindringen einer invasiven Art dann nicht mehr vorkam oder so etwas. Aber es gibt zum Beispiel eine weltweite Amphibienkrankheit, den sogenannten Chytridpilz. Das ist, wie der Name sagt, ein Pilz. Und dieser Pilz wächst auf der Haut von Amphibien, also von Fröschen, Kröten, Molchen, von diesen Gruppen. Und er kann dabei die Haut zerstören und dadurch führt er halt auch zum Sterben der infizierten Individuen. Das ist ein weltweites Problem. Es ist nicht ganz klar, wo dieser Pilz ursprünglich heimisch war und wann er verschleppt wurde, aber es ist wahrscheinlich schon viele Jahrzehnte her, dass er weltweit verschleppt wurde. Und das ist auch noch eine interessante Anekdote. Wahrscheinlich ist er weltweit sehr verbreitet worden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den Schwangerschaftstests. Daran erinnern sich die Älteren unter uns. Vielleicht früher waren die Schwangerschaftstests nicht an einem Selektorautomaten am Bahnhof erhältlich, sondern man musste zur Apotheke hingehen und musste als Frau eine Urinprobe abgeben. Und diese Urinprobe haben die Apotheker genommen und im Hinterzimmer zu einem Frosch, den sie dort gehalten haben, in Terrarien gegeben, nämlich dem afrikanischen Krallenfrosch, weibliche Frösche. Und diese Frösche sind dann, wenn Schwangerschaftshormon in dem Urin war, sind innerhalb weniger Tage, haben sie angefangen, Eier zu legen. Das war der Schwangerschaftstest, bevor diese Stäbe mit den blauen Strichen aufgekommen sind. Und diese Frösche wurden halt weltweit von Apotheken gehalten. Und nach dem Test waren die Frösche wertlos. Und ich glaube, die meisten Leute haben die nicht unbedingt umgebracht, sondern zur Hintertür in den Garten geschmissen. Und so sind sie halt auch diese afrikanischen Krallenfrösche raus in die Natur gekommen und haben unter anderem halt auch, wenn sie infiziert waren, ihre Parasiten, diesen Pilz, mit in die Natur ausgetragen.
Ja, das ist wirklich ein erstaunliches Beispiel, nicht nur zur Geschichte der Schwangerschaftstests, sondern auch dazu, welche unbeabsichtigten Konsequenzen viele Dinge haben können, die wir Menschen tun. Denn es ist ja klar, dass menschliche Aktivitäten die Hauptursache dafür überhaupt sind, dass sich Arten auch so schnell ausbreiten können in neue Gebiete.
Also bei den gebietsfremden Arten liegt das sogar in der Definition. Also man spricht von gebietsfremden Arten nur dann, wenn sie vom Menschen verschleppt wurden. Heutzutage haben wir auch andere Phänomene. Wir haben zum Beispiel durch Umweltveränderungen, große Umweltveränderungen, die wir haben, zum Beispiel im Klimawandel, es wird wärmer. Ich bin aus der Schweiz. Wir haben seit mehreren Jahrzehnten beobachten wir, dass Arten, die normalerweise südlich der Alpen im Mittelmeerraum leben, die kommen über den Sommer häufig über die Alpen herüber und existieren dann nördlich der Alpen, aber sterben dann brav im Winter aus. Das machen sie jetzt nicht mehr, sondern die siedeln sich dort an und fangen an, ihre Populationen auszubreiten. Das sind Arten, die selbstständig kommen. Die zählen zum Beispiel nicht zu gebietsfremden Arten. Im Moment zählen die zu den einheimischen Arten, weil sie das selber tun.
Auch dann, wenn der Klimawandel ja durch Menschen verursacht ist, eigentlich sozusagen die Rahmenbedingungen schaffen ja erst wieder wir.
Sehr gut, eine sehr gute Bemerkung, das ist genau der Punkt. Indirekt haben wir natürlich, wir Menschen, die Umwelt verändert und damit die Voraussetzungen geschaffen, dass die Arten kommen. Aber von der Naturschutzgesetzgebung her im Moment fallen diese Arten durch das Netz durch. Das heißt, diese Arten werden im Moment als einheimische Arten behandelt und damit sind viele von diesen Arten auch auf einmal geschützt. Das heißt, man darf sie gar nicht unter Umständen darf man sie gar nicht kontrollieren oder man braucht Sondergenehmigungen für so etwas. Und das ist ein relativ neues Phänomen und okay, die Naturschutzgesetzgebung kommt da dem nicht so schnell hinterher, aber wir beobachten im Moment sehr, sehr scharf, welche Auswirkungen eigentlich diese Arten haben, die halt nicht als invasiv oder gebietsfremd gelten, sondern als, wir sagen, neonativ sind. Sie machen das von alleine, diesen Sprung.
Ja, sehr spannend. Da gibt's offenbar auch juristisch einiges zu bedenken. Zum wirtschaftlichen Aspekt hätte mich noch interessiert, lässt sich das in irgendeiner Weise beziffern, wie groß die wirtschaftlichen Folgen sind von invasiven Arten?
Das lässt sich beziffern. Also man kann versuchen, das zu beziffern. Und gerade wenn man nach wirtschaftlichen Schäden fragt, dann kommt man ja immer mit Geldschätzung. Und das wurde auch gemacht im Rahmen dieses Berichtes. Und dann kommen große Fantasiezahlen raus, wie viel Dollar in unserem Fall diese Arten anrichten. Und um nur mal ein paar Zahlen zu nennen, dokumentiert, wir haben die Schäden dokumentiert, wirtschaftliche Schäden weltweit. Und wenn wir uns diese Zahlen anschauen, dann kommen wir auf Summen wie jährlichen Kosten sind etwa 400 Milliarden US-Dollar jährlich. Und die Tendenz dieser Summe ist stark steigend. Also die vervierfacht sich alle 10 Jahre oder hat sich in den letzten Jahrzehnten alle 10 Jahre vervierfacht, diese Zahl. Dazu muss man sagen, auch diese Schätzungen sind nur die wirklich dokumentierten Kosten. Das sind keine Modellierungen oder so etwas dabei. Das heißt, wir kratzen nur an der Oberfläche von den Zahlen, die wir wirklich bekommen konnten. Viele von diesen Schäden sind halt nicht quantifiziert. Und die nächste Frage ist auch, was sagt uns diese Zahl? Denn wenn wir Schäden haben, wirtschaftliche Schäden, wir haben Schäden von invasiven Arten, zum Beispiel von im afrikanischen Bereich von Wasserpflanzen, die ganze Seen zuwuchern können, sodass Fischerei nicht mehr möglich ist und die Fische im See sterben, sodass dann ganze Berufszweige aufgeben müssen. Wir lösen dadurch Migration aus, die müssen abwandern, weil sie kein Einkommen mehr haben. Ob man denen jetzt sagt, du, ihr habt jetzt 2000 Dollar pro Jahr verloren, das ist denen relativ egal, deren Leben ist zerstört. Und das ist der wirtschaftliche Schaden,
den man in Geld gar nicht so bemessen kann. Darüber kommen ja noch weitere Folgen, die weit über ökonomische Kosten hinausgehen, was die größten Gesundheitsgefahren durch invasive Arten sind und wie sich die weitere Ausbreitung stoppen oder wenigstens verlangsamen lässt, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück.
Sind wir mal ehrlich, das Leben ist kompliziert genug. Wissenschaft und Forschung manchmal auch. Dabei sind die Fragen dahinter oft alltäglich.
Warum weiß mein Auto vor mir, dass ich gleich bremsen muss?
Kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen?
Wie schmecken Mehlwürmer und warum kleben manche Menschen ihre Webcams ab?
Die Antworten gibt's bei Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Und zwar so, dass man es versteht.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben vorhin schon kurz die Tigermücke erwähnt, die sich inzwischen in weiten Teilen Europas etabliert hat und gefährliche Infektionskrankheiten übertragen kann. Welche anderen gesundheitlichen Gefahren bringen eingeschleppte Arten eigentlich mit sich? Und lässt sich da sagen, wie groß dieses Problem insgesamt heute ist?
Die Tigermücke ist natürlich das Paradebeispiel und das hätte ich auch als erstes gebracht. Natürlich, aber es gibt halt auch andere Arten, die Probleme beim Menschen verursachen können. In erster Linie in Europa bekannt sind allergene Pflanzen. Pflanzen, die Pollen produzieren, auf denen Menschen allergisch reagieren. Und da gibt es die Ambrosie, die das macht. Bei uns, mir fallen im Moment nicht viel mehr Arten ein, die das so prominent machen hier in Europa. Aber das ist prinzipiell auch ein Problem. Ganz generell ist es so, dass dadurch, dass immer mehr Arten verschleppt werden und damit halt auch in Kontakt mit Menschen gelangen, gibt es immer mehr Möglichkeiten, dass Krankheiten von Tieren auf Menschen überspringen. Die sogenannten Zoonosen, wie wir das ja natürlich auch während der Pandemie mit Covid erlebt haben.
Über einen sehr wichtigen Punkt haben wir bisher noch wenig gesprochen, nämlich darüber, was sich jetzt tun lässt gegen invasive Arten, auch um das Problem im Vorfeld einzudämmen. Auch dazu hat ja der Weltbiodiversitätsrat einiges herausgefunden. Was wären denn da die wichtigsten Punkte?
Also was sich stark gezeigt hat, ist, dass das Verhindern, dass solche Arten überhaupt auftreten, ist der wirksamste Schutz. Das ist sowohl von der Kostenlage her ist es am günstigsten und es schiebt auch die ganzen Probleme, die in der Folge auftauchen, einfach so weit hinaus, dass sich das am meisten lohnt. Und da müssten wir natürlich an Handeln ansetzen und da müssten wir auch an unserem Reiseverhalten ansetzen, um solche Sachen zu verhindern. Es gibt viele Regelungen, die sind schon in Kraft und wenn die ordentlich befolgt werden würden, dann würden wir viele Probleme nicht haben. Aber aus Kostengründen werden diese Maßnahmen nicht eingehalten. Und die Kontrollen mit dem explosionsartig wachsenden Handelsvolumen kommen auch nicht nach. Einfach. Wenn jemand zum Beispiel Pflanzen von einem Ort der Welt an einen anderen Ort schicken will, und das machen wir permanent, wir kaufen Äpfel aus Neuseeland und Spargel und Mangos und Avocados und was nicht, auch Schnittblumen oder Bonsais oder Gartenpflanzen. Jedes Mal, wenn die von einem Land ins andere transportiert werden, dann muss zertifiziert werden, dass diese Sendung keinerlei Parasiten hat. Das heißt, diese Pflanzen müssen frei von Krankheiten, von irgendwelchen anderen Arten sein. Diese Zertifikate werden dann ausgestellt häufig, aber man schafft heutzutage etwa nur 2% dieser Sendungen zu kontrollieren mit den momentanen Methoden. Und das wissen natürlich auch die Leute, die das verschicken und dann wird häufig nicht so doll kontrolliert.
Ist auch wahrscheinlich wahnsinnig aufwendig, so eine Kontrolle durchzuführen, ob jetzt die Schnittblume krankheitsfrei ist. Dazu müsste ich sie wahrscheinlich ins Labor schicken, oder?
Ja, man muss nicht jede einzelne Schnittblume ins Labor schicken, sondern es reicht einfach, wenn man Inspektionen entweder vor Ort in Gewächshäusern direkt macht oder halt, man kann viele Sachen relativ früh erkennen und generell verhindern. Das ist nicht so unmöglich. Das sind Prozeduren, die mit der Wirtschaft abgesprochen sind. Die kann man einhalten. Sie werden aus Kostengründen einfach nochmal weggespart, weil man dann noch mehr Marge draufschlagen kann auf die Sachen.
Das ist deprimierend. Gibt es auch Maßnahmen, die die Einzelne machen kann?
Natürlich. Also viele Leute, wenn sie an Maßnahmen denken, dann denken sie an direkte Maßnahmen. Also zum Beispiel, dass sie keine gebietsfremden Arten in ihrem Garten anbauen oder irgend so etwas in der Art. Das kann man auch machen. Aber ich denke, durch unser allgemeines Reise- und Kaufverhalten können wir die Sachen viel besser steuern, wenn wir nicht unbedingt irgendwelche Waren, das müssen keine Blumen oder so etwas sein, das können Kleider sein, die wir aus China oder aus irgendwo Fernost bestellen. Mit diesen Sendungen heizen wir den globalen Warenhandel an und damit halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig Sachen mittransportiert werden. Vielleicht nicht direkt in den Paketen, die gepackt werden, aber dann in den Schiffen. die diese Ware transportieren und so weiter. Die nächste wichtige Sache ist auch unser Reiseverhalten. Wenn wir zum Beispiel in den österreichischen Bergen wandern und danach mit unseren Reiseschuhen dasselbe in Chile machen und die Reiseschuhe, die Wanderschuhe nicht gereinigt wurden, das heißt, dann klebt da noch ein bisschen Erde aus den heimischen Alpen dran und mit dieser Erde halt auch Samen. Und diese Samen werden beim Wandern in Chile dann frei und können zur nächsten Invasion von Pflanzen aus Europa nach Chile führen. Das sind auch Sachen, über die viele von uns nicht so nachdenken. Aber wenn wir eher regional bestellen, dann kann da zwar auch etwas transportiert werden mit den Kleidern oder so, aber die Gefahr, dass sich daraus irgendetwas Problematisches entwickelt, ist viel kleiner.
Man muss also nicht gleich exotische Ameisen aus dem Internet bestellen, um potenziell irgendwo daran sich zu beteiligen, etwas einzuschleppen, sondern es kann auch durch ganz unbedachte Kleinigkeiten passieren.
Absolut. Und unbedachte Kleinigkeiten, das ist einfach unsere momentane Lebensweise, die wir so adaptiert haben. Wir sind offen, wir reisen, wir wollen fremde Kulturen erleben, wir wollen auch aus fremden Kulturen Produkte haben und sie sollen billig sein und so. Das ist mit diesem ganzen Lebensstil unterstützen wir sehr, sehr stark diesen Strom von gebietsfremden Arten.
Jetzt ist ja die Kontrolle im Warenverkehr und auch bei Reisen, wie du das schon angesprochen hast, sehr aufwendig und schwierig in großem Umfang durchzuführen. Ähnliches gilt ja wahrscheinlich auch, was das Monitoring betrifft, wo es überhaupt invasive Arten gibt, gebietsfremde Arten gibt. Der Bericht des Weltbiodiversitätsrats zeigt ja, dass vor allen Dingen Gebiete an Land betroffen sind, vor allem Waldflächen habe ich da gelesen, und so in etwa 15% betreffen Süßwasserökosysteme und 10% die Meere. Denkst du, dass das tatsächlich auch die Lage abbildet oder liegt das einfach daran, dass wir viel, viel weniger Daten aus den Ozeanen haben?
Ja, genau daran liegt das. Es ist auch eine Sache, es ist viel leichter, irgendwie terrestrische Systeme an Land Daten zu erheben. Wir sehen auch ganz stark, dass die meisten Daten in der Nähe von Universitäten erhoben worden sind. Das deutet alles darauf hin, dass wir nicht richtig wissen, was repräsentativ ist, sondern dass wir diese Sachen einfach opportunistisch Daten erheben. Auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen raus und machen das, was für sie einfach ist. Es gibt die Datenlücken im Meer und auch im Süßwasser sind wahrscheinlich viel, viel höher als an Land. Es ist schwierig zu sagen, wie groß diese Datenlücken sind, was man nicht weiß. Was wir bräuchten, wäre ein systematisches Beobachtungssystem, so ein Monitoring, das ganz klar festlegt, was man wie häufig beobachtet. Und das wäre zum Beispiel eine typische Sache, die in die einzelnen Landesregierungen festlegen könnten. In ihren Biodiversitätsstrategien könnten sie solche Sachen einbauen, dass sie gleichzeitig auch gebietsfremde Arten systematisch beobachten und quantifizieren. Da wäre sehr viel schon getan.
Kommen wir vielleicht nochmal zu einem Punkt zurück, den wir vorhin kurz angesprochen haben, weil ja die negativen Auswirkungen von invasiven Arten klarerweise im Vordergrund stehen. Was sind denn auch mögliche positive Effekte von invasiven Arten?
Ich habe das vorhin schon mal so ein leicht angedeutet. Nicht alle Veränderungen, die Arten machen, kann man bewerten. Und erschwerend kommt noch dazu, dass wenn man unterschiedliche Leute fragt, die dieselbe Veränderung ganz unterschiedlich bewerten können. Der eine findet es gut, der andere findet es schlecht. Einfach mal als Beispiel. Es ist eine Blume, eine giftige Blume aus Europa, ist in Australien eingeführt worden und hat dort sehr große Bereiche besiedelt und wächst dort in Bereichen, in denen Viehzucht betrieben wird. Leider ist diese Pflanze giftig für die Tiere, besonders wenn sie geschnitten ist, also im Heu. Wenn sie im Heu vorkommt, können die Tiere das nicht mehr gut trennen und sie werden krank und sowas. Deswegen die Rinderzüchter in Australien hassen diese Pflanze. Die Bienenzüchter hingegen, die lieben diese Pflanze, weil sie hat Blüten, die sehr viel Nektar produzieren und ihre Bienenvölker profitieren davon. So haben wir also von demselben Effekt, von einer selben gebietsfremden Art, die eine Gruppe profitiert, die andere Gruppe leidet. Und dann steht man in Konflikten. Es gibt häufig das Sachen, die einen gut finden, die einen profitieren davon, die anderen leiden darunter. Das heißt, aber da wissen wir immerhin, was gut und was schlecht heißt. Das können wir nachvollziehen. Es gibt auch andere Wertesysteme. Es gibt Leute, auch unter den Wissenschaftlern, die denken, wir könnten, wenn wir die Arten genau kennen würden, dann könnten wir Arten Gruppen so zusammenstellen, dass wir neue Ökosysteme schaffen, die profitabler für uns sind als die ursprünglichen Ökosysteme, die die Evolution hier hervorgebracht hat. Die schlagen das vor und dass man die Forschung doch in dieser Richtung gestalten sollte und ein bisschen offener mit diesen gebietsfremden Arten umgehen sollte, weil Menschen auch davon profitieren könnten, lange Zeit. Dazu kann man sagen, okay, wir müssen uns in gewisser Weise mit einer Realität abfinden, dass diese gebietsfremden Arten in so großem Umfang mittlerweile überall vorhanden sind, dass es komplett unrealistisch ist zu denken, wir könnten sie alle entfernen und wieder Gesellschaften herstellen, bevor diese Arten dort existierten, sondern wir müssen einen gewissen Teil dieser Arten akzeptieren. Aber wir sind weit entfernt davon zu wissen, was diese einzelnen Arten machen und welche positiven Effekte wir haben können, was meinen wir mit positiven Effekten, wer profitiert, wer leidet darunter, wie viel von den einheimischen Arten sind eigentlich betroffen, wie viel von den einheimischen Arten profitieren davon, das heißt, sie wachsen besser, sie haben größere und wie viele andere gehen dafür zugrunde. Wie wir das Ganze bewerten sollen, wissen wir eigentlich nicht im Moment.
Wir müssen also zwangsläufig einen gewissen Umgang finden mit invasiven Spezies, die schon da sind und gleichzeitig mehr dafür tun, damit die Ausbreitung neuer Arten nicht noch schneller vor sich geht und in immer größerer Geschwindigkeit. Sven Bacher, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke euch für das interessante Gespräch.
Dem Thema Biodiversität hat sich auch unser Schwestern-Podcast Edition Zukunft schon einmal in einer Folge gewidmet und ist der Frage nachgegangen, warum es selbst unliebsame Arten wie Gelsen auch in Zukunft weiter braucht. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Rats are prolific, they breed easily, they get everywhere, they're very hard to get rid of once they're in a place.
Invasive predators like rats are a nuisance everywhere, but in New Zealand, they're causing an ecological disaster.
Sind wir mal ehrlich, das Leben ist kompliziert genug. Wissenschaft und Forschung manchmal auch. Dabei sind die Fragen dahinter oft alltäglich.
Warum weiß mein Auto vor mir, dass ich gleich bremsen muss?
Kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen?
Wie schmecken Mehlwürmer und warum kleben manche Menschen ihre Webcams ab?
Die Antworten gibt's bei Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
Und zwar so, dass man es versteht.
Überall, wo es Podcasts gibt.